Hallo zur vierten Predigt in unserer Serie Abraham und das Evangelium. Aus Mitarbeitermangel und fehlenden Ressourcen stellen wir euch heute nicht den ganzen Gottesdienst zur Verfügung, sondern nur diese Predigt. Ich hätte die Einleitung auch starten können mit Willkommen zu einer Lebensgeschichte über Sex, Intrigen, Sklaverei, Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Konflikten. Ich habe mich die ganze Woche gefragt, wie ich in dieser Zeit, in der es weltweit Bewegung gegen Rassismus und für Gleichstellung gibt, über einen Text predigen soll, in dem Unterdrückung von Frauen, Ungerechtigkeit und Sklaverei vorkommen. Bibeltexte wie der, den ich euch gleich vorlesen möchte, führen dazu, dass Menschen sagen, genau deswegen lese ich keine Bibel. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich kann die Argumentation absolut nachvollziehen. Gleichzeitig möchte ich versuchen, die Absichten Gottes aus diesen Texten herauszulesen. Niemand von uns liest einen Text völlig neutral. Wir alle bringen Vorbedingungen mit zu diesem Text, Voreinstellungen, Vorentscheidungen, die wir getroffen haben, mit denen wir Bibeltexte lesen, falls du Bibeltexte liest. Das sind Prägungen, das sind Entscheidungen, die wir getroffen haben, Meinungen, Erfahrungen, Wertungen. Und all diese Dinge führen häufig dazu, dass wir den eigentlichen Inhalt der Texte übersehen. Außerdem hält sich hartnäckig die Meinung, dass man beim christlichen Glauben die Bibel lesen muss und alles, was darin steht, einhalten muss, um irgendwie Gott zufriedenzustellen. Und daraus ziehen Menschen dann den Schluss, naja, da ich ja nicht sicher bin, ob es überhaupt Gott gibt, muss ich das ja nicht lesen und kann die Bibel getrost ignorieren, weil die ganzen Anweisungen für mich ja keinen Sinn machen. Und so entsteht ein geschlossenes System und Gottes Absicht, sich uns durch sein Wort vorzustellen, funktioniert dann nicht mehr so richtig. Abraham und das Evangelium heißt diese Serie und wir wollen versuchen, auch in diesem Text Gottes gute Nachricht für uns zu finden. Wonach suchen wir dabei? Die Menschen, die uns in der Bibel vorgestellt werden und begegnen, eignen sich häufig tatsächlich nicht als gute Vorbilder. Die Texte der Bibel sind mehr als Geschichten mit einer Moral, die unser Verhalten ändern wollen, damit wir möglichst viele Dinge für Gott tun. Die gesamte Bibel ist eine Geschichte, in der von der ersten bis zur letzten Seite Gott zeigt, wie viel er in seiner Gnade für uns getan hat. Wie er immer wieder in das Leben von Menschen kommt, die es nicht verdient haben, die ihn nicht gesucht haben, sondern ihn ignoriert haben, die ihn aufgrund ihrer Weltanschauung oder persönlichen Erfahrungen abgelehnt haben und die ihn oft nicht mal erkannt haben, nachdem sie ihn kennengelernt haben. Anerkannt haben, nachdem sie ihn kennengelernt haben. Diese alten Texte und das aktuelle Weltgeschehen zeigen uns, wie sehr unsere Welt einen Gott braucht, der eingreift, weil die Probleme dieser Welt eben nicht ohne Gott zu lösen sind. Unsere ich-zentrierten Herzen brauchen einen Gott, der uns nicht aufgibt, sondern der sich uns vorstellt, um uns zu retten. Im Text von heute treffen wir auf vier Charaktere und ein ungeborenes Kind. Erstens Hagar, die ausgenutzte Sklavin. Zweitens Sarah, die unfruchtbare Herrin. Drittens Abraham, den unglücklich agierenden Mann. Und viertens einen Boten Gottes, der geheimnisvolle Besuch. Vielleicht erinnerst du dich an letzte Woche, Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen, in dem er ihm einen Sohn, viele Nachkommen und Land versprochen hat. Und so geht es weiter heute in diesem Text unter dem Thema Freiheit durch Gott. Und dazu lese ich aus Gottes Wort 1. Mose 16, die ersten 16 Verse und Kapitel 21, die Verse 17 bis 21. Doch Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Nun hatte sie eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte sie zu Abraham, du siehst, dass Jahwe mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Abraham war einverstanden. Da gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Abraham lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu Abraham, du sollst das Unrecht tragen, das mir geschieht. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Jahwe richte zwischen dir und mir. Abraham erwiderte, hier ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie ihr davonlief. Doch der Engel Jahwes fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt, und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, erwiderte sie. Da sagte der Engel Jahwes zu ihr, geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Dann fügte er hinzu, du bist schwanger und du wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, Gott hört, nennen sollst. Denn Jahwe hat dein Jammern gehört. Er wird ein Wildesel von Mann sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Und er wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen. Da rief Hagar den Namen Jahwes an, der mit ihr geredet hatte. Du bist der Gott des Schauens, sagte sie und rief, habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der nach mir schaute? Darum nennt man den Brunnen jetzt Be'er Lahai Roi, Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Wir machen einen Sprung. Am frühen Morgen stand Abraham auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser, packte Hagar alles auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Hagar ging weg, doch verirrte sie sich in der Wüste von Beersheba. Als ihnen das Wasser im Schlauch ausgegangen war, legte sie den Jungen unter einen Strauch und setzte sich einen Bogenschuss weit entfernt auf die Erde, weil sie es nicht ertragen konnte, das Sterben des Jungen mit ansehen zu müssen. So saß sie ihm dort gegenüber und weinte. Aber Gott hörte den Jungen. Da rief der Engel Gottes Hagar vom Himmel aus zu, »Was ist mit dir, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat den Jungen gehört, wo er jetzt liegt. Steh auf und nimm ihn bei der Hand. Ich werde ihn zu einem großen Volk werden lassen.« Dann öffnete Gott ihr die Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott kümmerte sich auch weiter um ihn. Er wuchs in der Wüste heran und wurde ein Bogenschütze. Es war die Wüste Paran, in der er lebte und wo seine Mutter ihm eine Ägypterin zur Frau gab. Lasst uns mal anfangen, diese 4 Charaktere anzuschauen. Was ist mit Hagar, die ausgenutzte Sklavin? Ich weiß nicht, was du beim Zuhören oder beim Mitlesen des Textes empfunden hast. Ich finde, die ganze Situation, auf der lastet so eine Schwere. Abraham und Sarah sind schon alt und haben immer noch keine Kinder. Eine große Belastung für sie, aber der Erwartungsdruck bei ihnen ist noch viel größer, weil Gott ihnen ja versprochen hatte, dass er ihnen einen Sohn schenken würde, durch den er diese Welt retten möchte. Sarahs Ungeduld in dieser Situation wird immer größer und sie beschließt, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Sie besitzt eine Sklavin, das klingt schrecklich für unsere Ohren, war damals auch nicht besser, aber normal in dieser Kultur. Und dann fängt es an, kompliziert zu werden. Sarah geht zu ihrem Mann und sagt, hey, egal was Gott gesagt hat, lass uns aufhören zu warten, lass uns selbst aktiv werden. Offensichtlich funktioniert es ja bei uns beiden nicht, aber ich habe eine Idee. Ich gebe dir Hagar und du schläfst mit ihr, vielleicht funktioniert das. Rechtlich war es tatsächlich so, dass das Kind der Sklavin dann Sarahs Kind gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob es normal war, dass die Menschen damals das so gemacht haben. Jedenfalls war es legal. Und gesagt, getan, Abraham schläft mit Hagar und tatsächlich, sie wird schwanger. Und damit wird das Ganze allerdings noch komplizierter. Aus der brillanten Idee von Sarah entwickelt sich ein handfester Konflikt. Bei Hagar überlagern plötzlich Muttergefühle die Rechtslage und sie fühlt sich Sarah überlegen und statt ihr zu dienen, fängt sie an, sie zu verachten. Und plötzlich macht Sarah Abraham Vorwürfe. Dafür bist du verantwortlich. Kaum ist sie schwanger, spielt sie sich auf. Die ganze Szene erinnert ein bisschen an den Sündenfall mit Adam und Eva, wo dieses ganze Beziehungschaos angefangen hat. Es war deine Idee. Was ich? Nein, nur weil du das gesagt hast. Ja, aber so hatte ich das gar nicht gemeint und jetzt kümmer du dich darum. Vielleicht kommt euch das aus eurem Alltag auch bekannt vor. Alle drei, Hagar, Sarah und Abraham, schauen in dieser Situation nur noch auf sich. Und so entwickelt sich eine Distanz zwischen ihnen und eine Distanz und ein Misstrauen gegenüber Gott bzw. seinen Versprechen. Hagar wird stolz und überheblich und sie braucht Gottes Gnade. Sarah wird ungeduldig und verzweifelt und sie fühlt sich dann übergangen und sie braucht Gottes Gnade und seine Zuwendung. Und Abraham vertraut mehr auf die Idee seiner Frau als auf das Versprechen Gottes. Und er braucht Gottes Gnade. Abraham sagt, was kann ich dafür? Hier hast du Hagar zurück, mach mit ihr, was du willst. Sarah nimmt das wörtlich und misshandelt Hagar. Und Hagar haut ab und sucht ihre Freiheit in der Wüste. Kurzes Zwischenfazit bis hierhin. Alle drei eignen sich kaum als Vorbilder für ein Leben mit Gott. Und eine Moral in der Geschichte habe ich auch nicht gefunden. Die Situation schreit danach, dass Gott eingreift, so wie er es versprochen hat. Wenn wir Menschen einen Weg an Gott und an seinen Versprechen vorbei suchen, wird es meistens kompliziert oder endet in einer Sackgasse. Es geht selten gut aus, wenn unsere eigenen Gefühle oder Wünsche, wenn wir die über Gottes Pläne stellen. Hagar sucht ihre Freiheit tatsächlich lieber in der Wüste, als sich Sarah unterzuordnen und bei ihr zu bleiben. Sie läuft vor ihrer Situation weg und genau dort begegnet ihr dann Gott. Und er fragt sie, Hagar, wo kommst du her und wo willst du hin? Vielleicht befindest du dich gerade in einer Situation, in der du dir wünschst, dass Gott zu dir spricht. Vielleicht läufst du auch gerade weg vor Gott. Und häufig sind das die Situationen, in denen wir nicht hören wollen, was er wirklich sagt. Gott sagt zu Hagar, geh zurück zu Sarah und ordne dich ihr unter. Ertrage ihre harte Behandlung. Und denk nicht, dass Hagar das hören wollte von Gott. Wie reagierst du, wenn Gott etwas anderes von dir möchte, als du es dir gewünscht hast oder als du es im Kopf hattest? Vertraust du ihm trotzdem oder magst du das nicht hören? Auch wenn es komisch klingt, Gott schickt Hagar nicht zu Sarah zurück, um sie zu bestrafen, sondern er möchte sie dadurch segnen. So wie Abraham verspricht Gott hier Hagar, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Wisst ihr, eigentlich verläuft ein Weg mit Gott immer sehr ähnlich. Gott stellt sich uns Menschen vor, lädt uns zu sich ein, lädt uns ein, ihm zu vertrauen und aus diesem Vertrauen entsteht dann immer mehr Gehorsam. Wir wollen Gott nachfolgen. Und dann kommen irgendwann die Zweifel. Und in diesen Zweifeln suchen wir nach Alternativwegen zu Gott. Und oft sind es diese Situationen, des Zweifelns und der Alternativen, wo Gott wieder auftaucht und uns zu sich einlädt und sagt, hey, am Ende des Weges mit mir wartet Freiheit und Segen. Etwas, was am Ende der Alternativwege nicht garantiert ist. Folge mir und dazu musst du umkehren. Im zweiten Text wird das deutlich, Sarah, selbst mittlerweile Mutter von einem Sohn, ist wieder eifersüchtig auf Hagar und bittet Abraham, Hagar mit ihrem Sohn Ismael wegzuschicken. Und Abraham packt Hagars Sachen und jagt sie quasi in die Wüste. Und wieder begegnet ihr dort Gott. Er beschützt sie noch einmal vor dem sicheren Tod, weil er noch was mit den beiden vorhat. In diesem Moment dann bekommt sie von Gott wirklich die Freiheit, nach der sie sich gesehnt hat. Aber dazu musste sie vorher umkehren und durch manche Schwierigkeiten hindurchgehen. Manchmal erwartet Gott von uns etwas, das sich nicht wirklich gut anfühlt. Aber wenn wir tun, was er sagt, dann werden am Ende Freiheit und Segen auf uns warten. Wenn wir denken, das macht doch alles gar keinen Sinn, dann könnte das daran liegen, dass wir im Gegensatz zu Gott nicht das ganze Bild sehen, was entsteht. Kannst du diesem Gott vertrauen? Und zeigt sich das an den Entscheidungen, die du triffst und wie du sie triffst? Was ist mit Sarah, der unfruchtbaren Herrin? Wir wissen über sie, dass sie kinderlos geblieben ist und zwar nicht selbst gewählt. Um später Gottes Größe deutlich vor Augen zu malen, ist der Autor dieses Textes an dieser Stelle in diesen Details sehr ehrlich. Es heißt, sie ist unfruchtbar. Heute ist es so, dass Frauen in unserer Kultur es als Teil der ihnen zustehenden Freiheit empfinden, selbst entscheiden zu können, ob und wenn ja, wann sie Kinder bekommen wollen. In der Kultur des alten Vorderen Orients war das ganz anders. Ein kinderloses Leben wurde als sinn- und wertloses Leben angesehen. Eine kinderlose Frau war eine wertlose Frau, weil der Familie ein viel größerer Wert zugemessen wurde als dem Einzelnen. Deshalb wurden Ehen zwischen Partnern vermittelt und diese Entscheidung wurde von der Familie getroffen. Es wurden Partner ausgesucht und Ehen arrangiert, die gut waren für die Familie, nicht unbedingt für den Einzelnen. Die Gemeinschaft war wichtiger als der Einzelne. Und das ist das komplette Gegenteil von unserer Kultur heute, wo der Einzelne wichtiger ist als die Gemeinschaft und wo Freiheit dadurch ausgedrückt wird, dass ich entscheide, was für mich und für meine Bedürfnisse dran ist. Aus unserer Perspektive sagen wir vielleicht, oh, wie gut, dass es diese orientalischen Strukturen nicht hier bei uns gibt. Was muss das für ein gesellschaftlicher Druck sein? Ja, definitiv, aber wahrscheinlich schauen Menschen aus der orientalischen Kultur in den Westen, in unsere Kultur und sagen, wie schrecklich dieser Individualismus. Was muss das für ein gesellschaftlicher Druck sein, unbedingt anders sein zu müssen? In unserer Gesellschaft machen nicht Kinder den Wert von Frauen aus, aber vielleicht die Karriere. Wir leiden vielleicht nicht unter arrangierten Ehen, aber unter Essstörungen, um möglichst attraktiv für den einen oder die eine Partnerin zu sein. Wir haben vielleicht keine Rückenschmerzen von der Arbeit im landwirtschaftlichen Familienbetrieb, aber sind ausgebrannt von Leistungsdruck. Es gibt in jeder Kultur Werte, die signalisieren, wenn du das nicht hast oder wenn du nicht so und so bist, dann ist dein Leben sinnlos und wertlos, dann gehörst du nicht dazu. Wir sagen das nicht so, aber wir leben das so. Und auch Sarah hat unter diesem Druck gelitten. Und daraus haben sich bei ihr Unzufriedenheit, Ungeduld, Neid und Misstrauen entwickelt. Dieselben Symptome, die sich auch heute bei uns entwickeln, wenn wir aus irgendwelchen Gründen das Gefühl haben, nicht dazuzugehören. Bei Sarah entsteht aus dieser Unzufriedenheit der starke Wunsch danach, selbst was an ihrer Situation verändern zu müssen. Mensch, vielleicht ist Gott einfach noch nicht auf die Idee gekommen mit Hagar. Kennst du den Wunsch, unbedingt selbst was erzwingen zu wollen? Ich habe am Montag mit einem guten Freund telefoniert und habe ihm von einigen Zweifeln erzählt, die mich gerade umtreiben und beschäftigen. Und anstatt mich zu bemitleiden, hat er gesagt, na, das ist ja super, dann hast du die Predigt gestern ja in erster Linie für dich gepredigt. Mit diesem einen Satz und diesem Bezug zur Predigt vom Tag vorher hat er mir geholfen zu entlarven, dass ich gedanklich damit gespielt habe, meine Situation selbst in die Hand nehmen und verändern zu wollen. Und das möglicherweise an Gott und seinem Plan vorbei. Leider hatte Sarah keine Freundin, die in ihr Leben reinsprechen durfte oder reingesprochen hat. Sie ergreift die Initiative, los Abraham, lasst uns den von Gott versprochenen Sohn auf diese Weise bekommen, dann haben wir wenigstens eine Familie. Was ist das bei dir? Wo bringt dich Ungeduld oder Unzufriedenheit mit einer Situation dazu, Gottes Versprechen und seine Maßstäbe über Bord zu schmeißen und nach Alternativwegen zu suchen? Wo machst du Dinge, die vielleicht gesellschaftlich normal, aber von denen du eigentlich weißt, dass sie Gottes Absichten für dein Leben widersprechen? Wo gehst du Beziehungen ein? Wo triffst du Entscheidungen, von denen Gott sagt, davor würde ich dich eigentlich gerne bewahren? Das ist nicht gut für dich. Wo konkurrieren deine Entscheidungen mit Gottes Absichten? Wo haben sich vielleicht unerfüllte Sehnsüchte, Wünsche, Freiheit, Bedürfnisse, Egoismus, Ziele, Ambitionen zu deinem Gott entwickelt? Wo sind es diese Dinge, die uns zu Handlungen und Entscheidungen treiben, die möglicherweise an Gott vorbeiführen? Und oft ist das ja gar nicht so leicht zu unterscheiden. Sarah jedenfalls zeigt, dass sie durch ihren Umgang mit ihrer Sklavin selbst nicht frei ist, sondern versklavt an diesen einen dringenden Wunsch nach einem Kind. Und falls du jetzt denkst, sowas gibt es bei mir nicht, dann könnte es sein, dass das das sichere Zeichen dafür ist, dass doch. Was machen wir jetzt damit? Der dritte Charakter. Abraham, der unglücklich agierende Mann. Ihn haben wir in den letzten Wochen schon etwas besser kennengelernt und ich hatte schon angekündigt, dass dieser Glaubensheld eigentlich ein ganz normaler Mensch war. Dass er gezweifelt hat, haben wir letzte Woche gesehen. Heute macht er auch keine besonders glückliche Figur. Sarahs Vorschlag mit Hagar kommentiert der Autor einfach nur mit: Abraham war einverstanden. Adam war auch einverstanden damit, von der Frucht zu probieren, die Eva ihm gegeben hat. Seht ihr, wie dieses Muster sich immer, immer, immer wiederholt? Und versteht mich nicht falsch, das Problem ist nicht, dass Adam und Abraham auf ihre Frauen gehört haben. Das Problem ist, dass sie sich von den angebotenen Alternativen mehr versprochen haben als von den Versprechen Gottes. Der Apfel und die Erkenntnis, die werden uns wirklich glücklich machen. Dieses Kind, das wird uns wirklich glücklich machen. Abraham lässt sich auf die Idee ein, lieber durch eigene Anstrengung zum Ziel zu kommen, als durch Gottes Versprechen. lieber durch eigene Leistung als durch ein Geschenk der Gnade Gottes, das versprochene Kind einer unfruchtbaren Frau. Und da Gott weiß, dass wir alle genauso ticken, lässt er uns durch Paulus in seinem Brief an die Galater Folgendes ausrichten. Hört zu, die ihr euch lieber durch eure eigenen Anstrengungen selbst retten wollt. In der Schrift wird doch berichtet, dass Abraham zwei Söhne hatte. Die Mutter des einen war eine Sklavin, die Mutter des anderen war eine freie Frau. Und zwar wurde der Sohn der Sklavin infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren. Der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage Gottes. Auch Abraham musste sich zwischen zwei Dingen entscheiden, die sich ausgeschlossen haben. Eigene Anstrengung, eigene Leistung, eigene Ideen gegenüber dem Gottesgeschenk der Gnade. In dieser Situation hier entscheidet er sich für die eigene Leistung und als Resultat daraus bekommt er nicht Freiheit, sondern noch mehr Unzufriedenheit und Eifersucht und Unfrieden. Und zum Glück taucht hier noch ein vierter Charakter auf, der uns einen Einblick gibt, wie wir aus diesem Dilemma wieder rauskommen. Der Engel Gottes, der geheimnisvolle Besuch. Zweimal in diesen Texten taucht dieser Bote Gottes auf. Und jedes Mal bekommt die Geschichte dadurch eine Wendung. Einmal, als Hagar vor Sarah in die Wüste flieht. Und zum zweiten Mal, als sie von Abraham mit ihrem Sohn Ismael in die Wüste geschickt wurde und sie beide kurz davor sind zu verdursten. Beide Male verändert Gott den Lauf der Geschichte durch einen Impuls von außen. Er spricht durch den Engel zu Hagar. Ich kenne deine Situation. Ich habe dein Jammern gehört. Ich habe auch das Jammern deines Sohnes gehört. Ich habe einen Ausweg für dich. Ich will dich segnen und dir viele Nachkommen schenken. Und Hagar scheint Gott zu erkennen. Beim ersten Mal macht sie, was er sagt. Und dann im zweiten Text in Vers 13 antwortet sie, du bist der Gott des Schauens. Habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der nach mir schaute? Hagars Frage könnte auch unsere Frage an Gott sein. Wie kann es sein, dass der Gott, der alles sieht und alles im Blick hat, auch mich sieht und mir und dir so nahe kommt? Ohne Donner, ohne Rauch, ohne Feuer, ohne Dunkelheit, ohne Angst, wie es an vielen anderen Stellen war, als Gott sich gezeigt hat. Und Gottes Gespräch durch seinen Boten könnte auch sein Gespräch mit dir sein. Wo bist du? Wie geht es dir? Warum läufst du weg? Was ist los? Ich habe das Schreien deines Sohnes gehört. Hab keine Angst, steh auf. Ich habe noch was vor mit dir und deiner Familie. Einige hundert Jahre später ist wieder ein Engel aufgetaucht, um im Auftrag Gottes einer werdenden Mutter etwas zu sagen. Und so wie Ismael abgelehnt wurde und das Haus seines Vaters verlassen musste, ist noch ein Sohn geboren, der von den Menschen abgelehnt wurde, nachdem er das Haus seines Vaters verlassen hat, um auf diese Erde zu kommen. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und so wie Gott das Schreien von Ismael gehört hat, hat er auch das Schreien von Jesus gehört. Aber es gibt einen großen Unterschied. Während Gott Ismael aus seiner Situation gerettet hat, damit er weiterleben kann, hat er Jesus nicht aus seiner Situation gerettet, damit er sterben und wir weiterleben können. Und während Ismael am Ende seines Lebens gestorben ist, ist Jesus am Ende seines Todes nach 3 Tagen wieder auferstanden, damit wir weiterleben können. Diese Fakten hängen ganz eng zusammen. Gott kann auf das Schreien, das Rufen, das Weinen von Abraham, Sarah, Hagar, Ismael und von dir und mir reagieren, weil er das Schreien von Jesus ignoriert hat. Aber es gibt einen großen Unterschied. Während Gott Ismael aus seiner Situation gerettet hat, damit er weiterleben kann, hat er Jesus nicht gerettet, damit dieser sterben muss und wir weiterleben können. Und während Ismael am Ende seines Lebens gestorben ist, ist Jesus am Ende seines Todes nach 3 Tagen wieder auferstanden, um weiterzuleben. Diese beiden Fakten hängen ganz eng zusammen. Gott kann auf das Schreien, Rufen, Weinen und Jammern und Klagen von Abraham, Sarah, Hagar, Ismael und von dir und mir reagieren, obwohl wir das eigentlich alle nicht verdient haben, weil wir alle keine Glaubenshelden sind, weil er auf das Schreien von Jesus nicht reagiert hat. Wir können frei werden, weil Jesus für uns unfrei geworden ist. Gott kann uns befreien, weil er Jesus nicht befreit hat. Jesus, der Glaubensheld, hat am Kreuz bekommen, was wir Glaubensversager eigentlich verdient haben. Gott hat den Schrei von Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ignoriert, damit er auf unser Rufen mit ich bin für dich da, ich sorge für dich, vertraue mir, reagieren kann und uns nicht ignoriert. Wenn Gott das Rufen derer hört, die ihm vertrauen, dann sieht er in uns Jesus. Er sieht nicht unsere Fehler und nicht unsere Versagen. Und wenn wir uns verstecken, sieht er unsere mögliche Freiheit. Je tiefer wir das verstehen und je mehr das unser Herz berührt und verändert, desto unattraktiver werden die Alternativwege zu Gott und an Gott vorbei. Es ist diese Botschaft vom unverdienten Geschenk der Gnade, die uns die Freiheit gibt, nach der sich unser Herz sehnt. Es ist diese Freiheit, die uns frei macht von dem gesellschaftlichen Druck, unbedingt mithalten müssen und dazugehören zu wollen. Diese Freiheit macht uns frei dafür, uns für andere Menschen zu engagieren, die eigentlich nicht dazugehören. So wie Gott sich auch um Hagar und Ismael gekümmert hat, die eigentlich nicht dazugehört haben. Für sie galt eigentlich die Verheißung Gottes nicht. Erkennt ihr die gute Nachricht in diesen alten Texten, sogar in denen, die auf den ersten Blick nicht so aussehen? Das ist es auch, was wir meinen, wenn wir als Kirche davon reden und den Wunsch haben, dass wir unsere Stadt durch das Evangelium der Gnade in allen Bereichen erneuert sehen wollen, verändert sehen wollen. Du bist einer von 80 Millionen oder von weltweit knapp 8 Milliarden. Und Gott kennt dich. Und sieht dich und hört dich und will dich und zeigt dir das durch Jesus. Wir können so viel mehr über Gott wissen als Hagar. Die eigentlich gute Nachricht ist gar nicht, dass sie oder Abraham oder Sarah oder Ismael oder du und ich uns auf Gott einlassen. Die eigentlich gute Nachricht ist die, dass Gott sich auf uns einlässt und uns sucht und findet. Amen.